Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei heute der Tobi und der Tobi. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Aloha zusammen, wie jedet euch an diesem wundervollen Montagabend?
Ganz hervorragend.
Wie sie mal alle ausflippen, ja, wenn ich das frage, das ist echt
ja,
super.
Wahnsinn.
Ja, ja, normalerweise... Normalerweise ergreife ich mir eben immer das Wort. Jetzt, wenn ich das schon sage, nehme ich Tobis Wort weg. Normalerweise schreie ich ja immer sofort los, wie es mir geht. Dann dachte ich, lass ich das mal Tobi machen und dann war kurz Pause.
Ja, es macht nichts. Es ist aber auch unerhört schwer. Also ich caste ja oft den Pod auch mit Leuten, die hier direkt sitzen. Und ich sage euch, es ist viel einfacher, den anderen nicht ins Wort zu fallen, wenn man sie sieht. Und da haben wir es in dieser Runde schon ein bisschen schwieriger. Denn wenn man was sagen will, dann muss man immer erstmal kurz horchen, ob nicht jemand anders auch gerade was sagen will. Und dann muss man gucken, wie man klarkommt. Also so ganz easy ist das auch alles nicht. Das darf man nicht unterschätzen, Freunde.
Es ist ganz kompliziert. Ich bin immer noch so ein bisschen gerädert vom Wochenende. Ich meine, jetzt war 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Dann war irgendwie ein Fußballspiel, wo irgendwie Mannschaften versucht haben, einen Ball zu treten. Ach, naja. Also das große Highlight war Le Mans am Wochenende. Tobi, was war bei dir das Highlight am Wochenende?
Gute Frage.
Alles nur mittelmäßig.
MotoGP war auch noch.
Naja, also Le Mans habe ich ein bisschen verfolgt, muss ich sagen. Fußball jetzt überhaupt nicht. Bin den ganzen Sonntag unterwegs gewesen. Samstag war mein Highlight. Schnitzel essen beim Waldgeist in Hofheim am Taunus. Ein ganz bekanntes XXL-Restaurant. Kann ich nur empfehlen.
Ein XXL-Restaurant? Ist das Essen XXL oder ist das ein großer Laden?
Nein, das ist ein ganz normaler Laden, wo es großes Essen gibt.
Ah, verstehe.
Gefällt mir.
Das klingt verführerisch. Weil Schnitzel mögen wir ja.
Ich weiß, wo wir das nächste Mal Schnitzel essen gehen.
Genau. Dann müssen, ja. Ja, gut. Taunus, wieso nicht?
Im Taunus, ja. Was war dein Highlight vom Wochenende, Phil? Dann haben wir auch noch dich.
Meinst du? Ach, es war alles ein einziges Highlight, ehrlich gesagt. Es war wirklich schön. Oh, es war ein ganz entspanntes Wochenende. Es gab sogar keinen Podcast auch. Das war tatsächlich sehr entspannt. Ich habe den ja dann gestern Abend doch irgendwie noch umgekippt, weil mir das alles zu knapp geworden ist. Deswegen machen wir das ja ab heute erst am Montag. Tut mir leid, dass ihr warten müsst, aber manchmal kommt einem das Leben dazwischen. Und das wäre mir alles irgendwie zu hart gewesen. Und ansonsten war das Wochenende nämlich super und entspannt. Ich habe ein bisschen Le Mans geguckt, fand ich dann relativ langweilig. Dann irgendwie so zwischenreihen ist es dann auch ein bisschen öde unter Umständen. Fußball habe ich natürlich relativ viel geguckt, aber auch schon Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag irgendwie alles, was irgendwie ging. Das war schon schön, da hatte ich auch Bock drauf und ansonsten, das Wetter war so mittelmäßig, aber ansonsten war das alles sehr schön. So, kann mich nicht beklagen. Hat mir gut gefallen.
Ich kann mich auch nicht beklagen. Ja, war ein nettes Wochenende und jetzt machen wir am Montag, um das Wochenende ausklingen zu lassen, noch ein bisschen Podcast.
Why not?
Warum eigentlich nicht, ne?
Genau.
Und es ist ja auch noch wieder eine ganze Menge passiert. Ich meine, es war jetzt kein Rennwochenende in der Formel E, aber das ist noch lange kein Grund, dass nichts passiert.
Ja. Aber man kann ja dann aufs Rennwochenende nochmal zurückschauen, denn im Nachhinein tröpfeln dann doch immer noch so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten und so weiter aus nicht Zülpich, sondern Zürich ein. Und allem voran natürlich die mittlerweile schon nahezu berühmt gewordene Performance-Analyse von unserem Tobi W. Und die sollten uns doch den Einstieg liefern in die heutige Episode, sage ich mal.
Legen Sie los, Tobi.
Ja, ich hatte sie ja letzte Woche im Live-E-Pod schon angekündigt. Sie war ja schon fertig und sollte dann am nächsten Tag kommen. Die Performance-Analyse mit einem etwas überraschenden Ergebnis. Zum ersten Mal haben wir tatsächlich einen Jaguar-Fahrer vorne. Mitch Evans war, was die Gesamtperformance über den ganzen Renntag anging, also alle Sessions, freie Trainings, Qualifying und Rennen, zum ersten Mal der schnellste. Auf dem zweiten Platz dann Felix Rosenqvist und dann erst der Rennsieger Lucas Di Grassi. Wie gesagt, das machen wir ja auch schon die ganze Saison und sag mal, zeichnet sich so meistens ein Bild ab, aber diesmal gab es dann doch ein paar Überraschungen, was das Rating anging. Vierter zum Beispiel José María López mit einer starken Performance. Dann haben wir Jean-Éric Vergne zum Beispiel nur auf dem 9., Daniel Abt nur auf dem 10. Platz. Und dann, ich sag mal, je weiter es nach hinten geht, desto altbekannter sind die Kandidaten, die man da findet. ja, wieder mal ganz am Ende Luca Filippi, dem dann doch deutlich der Anschluss an seine Konkurrenten gefehlt hat. Sagt die restlichen Positionen ganz hinten. Stefan Sarrazin, Antonio Felix da Costa und Eduardo Mortara ist auch jetzt keine so große Überraschung. Ja, aber wie gesagt, ganz vorne zum ersten Mal Neuer und ein Rennen haben wir diese Saison noch und ich kann auch schon mal ankündigen, wir werden nach der Saison auch so ein Gesamtperformance Rating machen und dann auch in diesem Zusammenhang einen Award für den besten Piloten und das beste Team vergeben und da sieht es noch sehr spannend aus. Mhm.
Ich finde es ja sehr interessant mit Lopez bei dir, weil wir haben ja wie immer, das habe ich in der letzten Episode schon erklärt, so zwei verschiedene Ansätze zum Performance-Analysieren. Einmal Tobi W., der sich das ganze Wochenende anschaut mit Training und mit Qualifikationen und dann eben die Rundenzeiten analysiert. Und Tobi B., also meine Wenigkeit, der schaut sich nur das Rennen an und nimmt dann die schnellsten 30 Runden unter anderem und guckt auch Boxenstopps an und so weiter. Das Ganze zusammen mit Matt von The B-Pillar, kann man auf Twitter mal nachschauen. Coole Arbeit, die da machen oder die er fast im Alleingang da macht. Und da finde ich das auch ganz interessant, wieder mal unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Bei mir auch Lopez ganz stark, der ist bei dir auf Platz 4 gewesen, Tobi. Bei mir auf Platz 2, also die Race Pace, die ich mir analysiert habe, da war Lopez wirklich ganz top dabei. Auch die Grassi und Abt in den Top 5, Platz 4 und 5. Und Lopez als Füllung und als Brötchen dann die beiden Tachitas. Wern vor Lopez und dann Lotterer auf Platz 3 in meiner Analyse, dann eben die beiden Audis. Ganz interessant, dass da was anderes rauskam als bei dir, denn Evans, der rangiert da nur irgendwie auf Platz 9, der war im Rennen leider nicht so stark und keiner weiß so wirklich warum. Und am Ende vom Feld, gut, das Bild, das hast du gerade auch schon erklärt, da Costa, Sarrazin, Mortara, Filippi, Piquet und Lin, die sind ja sowieso nicht allzu viel zum Fahren gekommen im Rennen, also doch ganz interessant, was da an Ergebnissen rauskommt bei dir. Und bei mir. Wer ist dein großer Gewinner vom Wochenende?
Mein großer Gewinner vom Wochenende? Ja, da kann es nur einen geben. Sam Bird, der die Meisterschaft wieder offen gestaltet hat. Durch seinen zweiten Platz.
Finde ich aber auch. Sam Bird hat wirklich ein richtig, richtig tolles Wochenende hingelegt. Auch jetzt mit 8 Tagen Abstand zum E-Prix. Ich glaube, Sam Bird hat wirklich ein hervorragendes Wochenende geleistet. War im Rennen genau da, wo er sein musste, hatte das Quäntchen Glück, was er brauchte. Aber auch die Grassi und Wern sind auf jeden Fall erwähnenswert. Das sind natürlich diese drei Klassikernamen irgendwie in der Formel E. Mit Buemi wären es dann 4. Aber diese drei, die haben wirklich richtig überzeugt und mal wieder gezeigt, warum sie verdientermaßen so weit vorne stehen und in der Meisterschaft und in den Punktetabellen der Formel E. Hast du noch einen Liebling vom Wochenende, Phil?
Ich? Ja, ich finde es ja auch sehr erquicklich, gerade für den Ausgang der Meisterschaft und so die Spannung für das letzte oder die beiden letzten Saisonrennen, dass Bird so weit vorne gelandet ist. Jetzt gibt's aber auch Leute, die das nicht so richtig passend fanden. Das heißt, ich glaube, sie finden das von der vom Spannungsbogen her, finden sie das genauso gut wie die Fans auch. Aber ob es da so ganz mit rechten Dingen zugegangen ist, dass der Bird so weit vorne gelandet ist, da ist ja zumindest der Kollege Wern losgezogen und hat gesagt, das geht doch da nicht mit rechten Dingen zu, dass ganz zufällig Evans und Lotterer und Buemi und Lopez, die alle vor Bird waren, diese Durchfahrtsstrafen bekommen haben und ich als der Meisterschaftsführende mit so vielen Punkten Vorsprung auch noch eine bekommen habe und jetzt dann für den Bird alle Chancen wieder da sind und alle Türen offen stehen, so dass er nochmal reelle Chancen auf den Meisterschaftstitel hat. Das kann doch nicht ganz knusper sein, hat er sich gedacht. Und da kann man jetzt natürlich geteilter Meinung sein, ob man da tatsächlich der Formel E Schiebung unterstellen möchte oder ob das jetzt einfach so ist, wie es ist. Was meint ihr denn?
Schwieriges Thema, ne? Es ist ein schwieriges Thema, denn ich schaue gerade die Zahlen nochmal nach. Tobi, kannst gleich ein bisschen was erzählen, während ich nochmal nach Zahlen gucke. Man kennt es, ich bin schlecht im selber rechnen. Also es stimmt schon, es war richtig, es war auffällig, dass eben diese Jungs und, ja gut, Jungs ohne Mädels, die gut platziert waren im Rennen und in der Meisterschaft ebenso, außer Bird, die Strafen bekommen haben. Allerdings denke ich, dass die Telemetriedaten da relativ aussagekräftig waren und dass tatsächlich, wie er sie betitelt, alle dumme Idiotenfahrer waren und einfach zu früh oder zu spät auf den Begrenzungsknopf gedrückt haben.
Also er beruft sich ja auf die Tatsache, dass das bisher immer strafenfrei abgegangen ist mit Full-Cost-Yellow-Phasen und so weiter und so weiter. Das ist irgendwie so sein Argument. Allerdings, wenn man sich die PDFs aus dem Notice Board anschaut, dann sieht man schon teilweise wirklich sehr große Überschreitungen der erlaubten Geschwindigkeit bei den einzelnen Fahrern. Das kann eigentlich kaum Zufall sein. Ne? Außer man fälscht das und davon gehe ich jetzt mal nicht aus.
Ja, vor allen Dingen, wenn das so wäre, dann hätten ja gerade die Teams alle Möglichkeiten, wir haben ja auch selber die Telemetriedaten, da irgendwie die Daten entsprechend zu veröffentlichen und gesagt, muss ja keine böse Absicht sein, kann auch sein, dass es dann Versehen von der Rennleitung war, dann wäre mit Sicherheit ein Team, was zu Unrecht bestraft worden wäre, ganz schnell dabei und würde Telemetriedaten, soweit sie vorliegen, veröffentlichen, um das klarzustellen, dass das ein Irrtum der Rennleitung gewesen ist. Mhm. Ich kann die Äußerung von Werner nicht nachvollziehen. Klar, steht er unter hohem Druck und
ja, da spricht der Frust aus ihm, ne?
Es ist ziemlich gefrustet wegen der ganzen Geschichte, aber ich habe eigentlich in der Vergangenheit den gegenteiligen Eindruck gehabt, nämlich, dass die Rennkommissare gerade bei den Fahrern, bei denen es um die Meisterschaft geht, da auf Biegen und Brechen eben keine Strafe aussprechen wollen, sich da bloß nicht einmischen wollen. Mhm. Man erinnere sich da mal an Montreal zurück, kommen wir nachher noch zu. Da gab es gleichzeitig Boxenstopp, Fahrzeugwechsel von Daniel Abt und von Sebastian Buemi. Und da ist ganz klar von Buemi, der damals gegen um die Meisterschaft kämpfte, war ganz klar ein unsafe Release. Der Abt wäre ihm fast hinten reingefahren. Und auch da haben die Rennkommissare sich davor gedrückt, sag ich mal, eine Strafe auszusprechen und auf die Art und Weise in den unmittelbaren Meisterschaftskampf einzugreifen. Und wie gesagt, ich denke, die Linie fahren die Rennkommissare schon längere Zeit. Wie gesagt, gerade wenn es da um die Meisterschaft geht, dann eher etwas vorsichtiger zu agieren und nicht vorschnell Strafen auszusprechen. Von daher, ich kann da Werns Frust verstehen, aber ich glaube, auf sachliche Art und Weise ist das nicht begründet, was er da äußert.
Es gab für die Rennleitung aber auch wirklich keine andere Möglichkeit. Das waren die Zahlen, die ich gerade nachschauen wollte. Geschwindigkeitsobergrenze, nochmal zur Erinnerung an alle, die dem Regelwerk nicht so das Regelwerk nicht so gut kennen, 50 km/h. Das heißt, im Normalfall ist es die Boxengassengeschwindigkeit, in Zürich waren es 30, weil es eben Kopfsteinpflaster war, so ist immer 50. Und dann drücken alle den Speedlimiter und dann fahren alle mit 50 um die Strecke, dass irgendwie eine Unfallstelle geräumt werden kann oder Trümmerteile von der Strecke geschafft werden, bis eben die Situation geklärt werden kann, so als Art virtuelle Safety Car. Das kennt man aus der Formel 1, ja. Und es gibt dann einen Countdown vom Rennleiter und dann 5, 4, 3, 2, 1, Achtung, Full Course Yellow, jetzt fahrt da bitte alle 50. Und Sebastian Buemi wurde bestraft, weil er geblitzt wurde mit 68,9 Kilometern pro Stunde. José María López 72,6 Kilometer pro Stunde, André Lotterer 57,5, Evans 74 und dann eben Jean-Éric Vergne mit 66,9 Kilometern pro Stunde anstelle der erlaubten 50. Also da würde es, ich weiß nicht, gäbe es da schon Punkte in Deutschland für, wenn man mit knapp 70 in der 50er-Zone geblitzt wird?
Nein, nein.
Naja, aber die waren in der Schweiz, ne? Die hätten eigentlich, die hätten da richtig blechen müssen.
Ja, also das ist in der Boxengasse ist ein Stundenkilometer zu viel gleich 100 Euro. das, ich weiß nicht, das, die wurden jetzt nicht mit Geldstrafen belegt, aber eben mit Durchfahrtsstrafen. Trotzdem, da kann man nicht argumentieren, das war so knapp, da war ich vielleicht einen Bruchteil von einer Sekunde zu spät in der Geschwindigkeit, bei der ich sein musste. Das war schon deutlich, zu früh oder zu spät, dass man da beschleunigt hat oder zu spät gebremst hat eben.
Schwierig ist dabei, ich meine, Frust hin oder her, das ist ja auch total okay, aber in einer Position wie der, in der Wern jetzt ist, so als Rennfahrer und Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und so weiter, da muss man ein bisschen aufpassen, wie man Dinge formuliert, denn es ist ja so, dadurch, dass er jetzt quasi unterstellt, dass da irgendwie Manipulation passiert sein könnte, verstößt er letzten Endes auch gegen den International Sporting Code der FIA. Das bedeutet, wenn er nachteilig sich gegenüber dem Wettbewerb äußert oder Dinge sagt, die dem Ansehen des Rennsports schaden könnten, also alles, was irgendwie Richtung Rufschädigung auslegbar wäre, das könnte für ihn auch Folgen haben. Also das ist jetzt dann für ihn vielleicht auch eine ungünstige Situation. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da aktuell drüber nachgedacht wird, irgendwelche, was weiß ich was für Verfahren anzustrengen, um dem nachzugehen oder da irgendwie eine Strafe auszusprechen, aber theoretisch wäre das möglich.
Ja gut, das muss man auch mal so ein bisschen aus historischen Gründen beachten. Das hat seine Ursprünge in einer Zeit lange bevor der Tobi geboren wurde. Ich kann mich erinnern, das war damals schon die Begründung, als Ayrton Senna sich nach der Kollision mit Alain Prost in Suzuka 1989 über die Rennkommissar oder über den damaligen FISA-Präsidenten Jean-Marie Balestre beschwert hat. Das war damals schon der Paragraph, nachdem man ihm die Rennlizenz entziehen wollte. Wie gesagt, das hat wie auch im deutschen Strafgesetzbuch noch seine Hintergründe in sowas ähnlichen wie Majestätsbeleidigung. Ich glaube, da sollte man die Kirche mal im Dorf lassen, dass es da wird, nur weil einer seine Meinung sagt, keiner mehr für bestraft. Wie gesagt, das ist Artikel im International Sporting Code ist ein Relikt aus längst vergangenen Tagen und ja, es steht zwar noch da im Gesetzestext drin, sage ich es jetzt mal, aber de facto ist das was in der Praxis nicht gelebt wird.
Na, umso besser. Das wäre ja schon auch ziemlich archaisch, ne, letzten Endes. Aber gesagt haben wollte ich's, denn es steht nun mal da drin.
Ja, natürlich.
Und deswegen muss man das nicht unerwähnt lassen. Ne? Aber umso besser, wenn es Regeln gibt, die etwas moderner ausgelegt werden, als sie da ursprünglich mal reingeschrieben worden sind. Da bin ich eher ein Befürworter von solchen Handhaben. Einfach mal, ne, fünfe gerade sein lassen. Aber wo du gerade so schön gesagt hast, was war das? Senna und Prost, ne? Die da, wo diese Problematik drumherum entstand. Da können wir nämlich voll anknüpfen, denn der Sohnemann von jenem Herrn Prost, der Nicola Prost nämlich, der fährt in New York seine letzten beiden Formel-E-Rennen für Renault E-Dams. Und nicht nur für die, sondern womöglich prinzipiell, generell und überhaupt, oder? Man weiß es nicht genau. Also ich weiß nicht, dass er irgendwo bei einem anderen Team untergekommen wäre. Bei Renault E-Dams ist er jedenfalls raus.
Oder Nissan E-Dams, wie sie in der nächsten Saison heißen. Das Team E-Dams von Jean-Paul Riault und René Arnoux damals gegründet. Auch einer aus der Zeit, die Tobi gerade noch ein bisschen früher noch wieder hat aufleben lassen. Oder das Dams-Team damals gegründet von den beiden eben. E-Dams dann mit dem E davor für Elektro, als die Formel E irgendwann an den Start kam. Und seit Anfang war Nico Prost eigentlich dabei. Das war mit Sebastian Buemi eine der ältesten Teampaarungen. Es gibt noch Abt, beziehungsweise jetzt inzwischen Audi mit Lucas Di Grassi und Daniel Abt, aber eben auch Prost und Buemi. Das war eben so eine der Konstanten der Formel E. Allerdings ist bei Nico Prost in den letzten Jahren nie wirklich was zusammengelaufen. Die letzten zwei Jahre, die waren wirklich, ja, fragwürdig, ob man den noch im Team behalten muss und ach, da weiß ich nicht. Letzte gute Leistung war beim Saisonfinale vor zwei Jahren, als er zwei Rennen in Folge gewonnen hat in London. Seitdem ging es halt wirklich nicht zusammen. Buemi steht mit 92 Punkten momentan auf Rang 4 in der Fahrermeisterschaft und Prost hat seit Anfang März nicht mehr gepunktet, seit dem Mexiko-E-Prix und steht mit 7 Punkten ganz weit hinten in der Meisterschaft. Kam dann auch nur irgendwie in 2 von den 10 Rennen dieser Saison vor Buemi ins Ziel. Also der war wirklich, wirklich unterlegen. Qualifying-Duell wollen wir gar nicht erst anfangen. 9-1 für Buemi. Naja, und so fiel dann irgendwann die Entscheidung bei Renault Edams, dass im nächsten Jahr zu Nissan Edams wird, mit dem neuen Motorenpartner aus Japan, die dann wahrscheinlich auch zwar keine Entscheidungskraft haben, das Team ist immer noch das von Jean-Paul Driot, allerdings den Willen ganz sicher ausgedrückt haben wollen, dass sie einen Nissan-Werksfahrer da reinsetzen wollen. Naja, worauf ich hinaus wollte jedenfalls, Nico Prost wird bis mit Ende dieser Saison sein Cockpit in der Formel E verlieren bei Renault Edams und an womöglich einen Nissan-Werksfahrer für die nächste Saison bei Nissan Edams abgeben.
Das deutete sich aber auch an. Ich hatte ja im Rahmen des Paris E-Prix die Möglichkeit, eine halbe Stunde mich mit Michael Kakamo, dem Nissan Motorsportchef, zu unterhalten. Und ich sag mal, der sich da, wie man das kennt, doch sehr, sehr diplomatisch immer ausdrückte, aber der auch ganz klar sagte, dass man die aktuellen Fahrer noch die Saison zu Ende fahren lässt und dann für die nächste Saison, wo Nissan dann einsteigt, die beiden besten verfügbaren Fahrer für das Team an den Start gehen lassen will. Und nach der Leistung, die Nico Prost bis zu dem Zeitpunkt schon gebracht hatte, war das ein sehr, sehr großes Fragezeichen hinter seinem Namen, das, denke ich mal, dann jetzt kaum jemanden überrascht hat, dass das sich dann jetzt nach dem Zürich-E-Prix auch öffentlich kundgetan wurde, dass man da die Zusammenarbeit beenden will.
Es tut mir enorm leid für Prost, ne? Da war richtig sympathisch. Da haben wir nach der letzten Sendung drüber geredet gehabt. Die Live-Zuhörer erinnern sich vielleicht noch. Der war in seinem Team immer enorm anerkannt und hat immer Stimmung reingebracht in die Truppe und kam anscheinend auch super zurecht mit seinem Teamkollegen. Also es war ein echt gutes Pärchen nach den 4 Jahren eben. Buemi und Prost, die kamen gut miteinander aus. Allerdings fehlten dann irgendwann die Ergebnisse. Und wie Tobi das schon ganz richtig sagt, es war dann wirklich keine Überraschung mehr, dass Prost dann leider nach 4 Jahren bei Edams gehen muss. Es ist tatsächlich noch nicht klar, ob er eventuell vielleicht aber zu einem anderen Team wechseln könnte. Buemi gilt inzwischen als so gut wie gesetzt bei Edams. Da gab es heute einen Bericht bei den Kollegen von Formula Spy aus Irland. Da ist so gut wie alles klar, dass Buemi im nächsten Jahr weiterhin für Edams starten könnte. Prost scheint raus zu sein, aber der könnte zu einem anderen Team potenziell abwandern. Bei BMW wird ein Cockpit frei, gehe ich allerdings nicht von aus. Die haben da Costa und werden einen zweiten Werksfahrer reinsetzen. Aber auch bei Mahindra könnte sich was verändern, mit Heidfeld potenziell. Bei NIO schwebt ein Fragezeichen über Filippi. Eventuell geht auch Turvey zu einem anderen Team, wenn woanders was Gutes frei wird. Venturi und HWA haben auch was frei. Dragon tauscht potenziell auch noch einen Fahrer aus. Aber es klopfen eben auch Namen so Nico Müller, Bruno Spengler, Maxi Günther und eben vielleicht auch Nico Prost bei anderen Teams an. Wir werden es abwarten müssen. Es gibt jedenfalls eventuell den Raum, dass Prost im nächsten Jahr noch Formel E fährt. Wenn es passiert, erfahrt das hier. Es wird jedenfalls nicht bei Nissan Edams sein.
Ja, und ich guck mir gerade mal die Statistik von Nico Prost an. Ich meine, er ist ja kein schlechter Fahrer. Also er steht in der ewigen Punkterangliste immer noch auf Platz 5 mit 304 Punkten, wenn ich das richtig zusammenrechne. Hat mehr Top-10-Ergebnisse erzielt als Sebastian Buemi zum Beispiel, liegt da in der Gesamtwertung auf dem 3. Platz hinter Di Grassi und Bird. Hat, wie gesagt, die ersten beiden Pole-Positions der Formel E überhaupt geholt. Insgesamt 3 Siege gefeiert, stand 2 weitere Mal auf dem Podest. Sagt also, der Mann ist erfahren und definitiv auch kein langsamer. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass da das eine oder andere Team, das vielleicht so ein bisschen Probleme mit der Konkurrenzfähigkeit eines anderen Fahrers hat, auch auf Nico Prost zurückgreifen könnte. Warum denn nicht? Zu gönnen wäre es ihm allemal.
Ja, wieso nicht? Bleibt abzuwarten.
Richtig.
Wechseln wir das Thema. Wir sind hier jetzt gerade raus aus dem Europateil der Formel-E-Saison und es wurde ja geredet über die Möglichkeit einer sozusagen Europameisterschaft in den kommenden Saisons, wo man schaut, wer ist denn jetzt hier so beim Europateil der Saison am besten unterwegs. Und da haben wir uns gedacht, was wäre denn, wenn wir dieses Jahr schon diese Formel-E-Europameisterschaft hätten? Wer hätte denn da bitte jetzt vorne gelegen, Freunde? Wer weiß es?
Weiß es nicht. Tobi weiß es.
Tobi weiß
es. Ich kenne sie mit Zahlen aus. Ich kann das nicht.
Ja, so ein Zufall, das weiß ich wirklich. Ja, also Hintergrund der ganzen Geschichte ist halt, dass der österreichische Technologie- und Industriegüterkonzern Voest-Alpine im nächsten Jahr eine Sonderwertung für die europäischen Rennen ausruft. Und da war dieses Jahr bis auf Monaco alle europäischen Rennen auch schon im Kalender hatten, haben wir da einfach mal die Ergebnisse zusammengezählt. Wir haben das Vier-Punkte-System verwendet, das auch in der Formel E für die Gesamtwertung benutzt wird. 25 Punkte für den ersten, 18 für den zweiten, dann 15, 12, 10 und so weiter für die Top 10. Und zusätzlich natürlich auch die 3 Bonuspunkte für die Pole Position und einen Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde der ersten 10. Und haben dann am Ende alles zusammengerechnet und rausgekommen ist, dass Lucas Di Grassi Europameister geworden wäre. Mit einem stattlichen Vorsprung von 16 Punkten auf Sam Bird, der Zweiter geworden wäre, wie in der Gesamtwertung auch. Aber der gesamtwertungsführende Jean-Éric Vergne wäre nur Dritter geworden.
Mhm. Oh, Schreck. Und das nach dem Saisonstart, ne?
Richtig, also denk mal, nach dem Saisonstart hätte da überhaupt keiner mit gerechnet, dass Lucas Di Grassi mal so auftrumpfen wird. Er hatte ja nach den ersten 3 Rennen noch 0 Punkte auf dem Konto, lag, glaube ich, auf dem letzten Platz der Fahrerwertung, als einziger Fahrer, der alle Rennen bestritten hat, ohne Punkt. Und ja, wie gesagt, in den 4 Europarennen, die jetzt gewesen sind, hat er im Schnitt 20 Punkte pro Rennen abgesahnt. Das ist doch ordentlich.
Das ist interessant. Ich meine, es ist letzten Endes nicht wirklich was wert oder so, aber es ist doch ganz interessant, das nochmal so gekapselt zu betrachten und dann mal zu schauen, wie so rausgeschnitten aus der Gesamtsaison da die Ergebnisse aussehen. Das ist schon spannend.
Und wie sieht es bei den Teams aus?
Ja, bei den Teams sieht es ähnlich aus. Ich sag mal, Lucas Di Grassi hat mit seinen 80 Punkten da natürlich schon verdammt viele Punkte gesammelt. Daniel Abt, Vierter in der Fahrerwertung, nochmal 48 zusätzlich, macht 128 Punkte für Audi Sport Abschäffler. Auch ganz klar Platz 1 in der Wertung. Lucas Di Grassi hätte sogar in Führung liegend ausfallen können in der letzten Runde in Zürich. Trotzdem wäre Audi Meister geworden. Techita liegt dann auf dem zweiten Platz. Neben Vergne hat auch Lotterer einige Punkte erzählt, ist gesamt Sechster geworden in der Wertung. Ja, und dann ist auf dem dritten Platz DS Virgin und dann Renault Edams, wo leider nur jeweils ein Pilot Punkte sammeln konnte. Ja, und dann kommt, sag ich mal, das geballte Mittelfeld. Dragon, Venturi, Jaguar, Mahindra und Nio trennen nur 10 Punkte von Platz 5 bis 9 und ganz am Ende dann Andretti, die nur 4 Punkte bekommen haben durch den 8. Platz von Antonio Felix da Costa in Zürich jetzt. Und ich sag mal, auch in dieser Wertung ganz klar das Schlusslicht der Meisterschaft bilden.
Na, ja, das ist zumindest konsequent.
Ja, das ich glaube nicht, dass man das bei Andretti auch so sehen mag.
Ja, schön finden die das sicher nicht. Aber da ist halt Luft nach oben. Mal gucken, was dann nächstes Jahr geht. Nächste Saison. Die fängt ja dieses Jahr noch an. Das ist ja das Schöne, ne? Dass wir nicht bis nächstes Jahr warten müssen, bis zur nächsten Saison. Aber darüber können wir uns dann Gedanken machen, wenn New York vorbei ist. Und dann langsam die Themen dünn werden und der E-Pod in die Sommerpause geht und euch die Zeit lang wird und viel zu wenig hin und her und rauf und runter rund um die Formel E kommt. Und allerdings können natürlich so Dinge passieren, die gar nichts direkt zu tun haben mit dem, was momentan eigentlich in der Formel E abgeht. So wie zum Beispiel Tobi B.'s heißgeliebte Montreal-Geschichte. Das ist ja eine wunderbare Formel E-Seifenoper, die jetzt in ihre weiß ich nicht wie vielte Episode geht. Und die haben wir uns ja, der andere Tobi und ich, vor zwei Episoden schön aufgespart, weil wir gesagt haben, nee, das ist ja Tobi B.'s Lieblingsgeschichte. Da lassen wir ihn doch einfach selber ran. Und jetzt geht's los.
Gehört?
Hat er sein Glas abgestellt und ist bereit zum Erzählen.
Ja, also ich dachte, er hätte erstmal auf den Tisch geklopft.
Ja, ich habe was Schweres fallen lassen, aber da stand noch was an Geschirr auf dem Tisch leider, vom Abendbrot vorhin.
Ja, ist das, was du wolltest? Oder?
Das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt was schön Schweres fallen lassen und dann sagen, das ist das Montreal-Dossier, was ich hier gerade fallen lasse, aber das hat dann doch nicht so geklappt.
Okay, das Geschirr hat so geklappert, das hat den Effekt ein bisschen verdorben.
Ich weiß, ja.
Aber jetzt, wo du es gesagt hast, finde ich, ist es jetzt, ja, man kann sich das schon vorstellen.
Ja, ich sollte Soundmacher werden.
Nee.
Wie hießen die?
Foley heißen die.
Foley, ja genau, Foley. Ja. Passt auf, Montreal, ne? Erinnert ihr beiden euch noch?
Ja, so war's.
Saisonfinale letztes Jahr und Formel E hat dafür nichts bezahlt, sondern war finanziert von den Steuergeldern der Montrealer, die das Rennen eigentlich gar nicht wollten, aber trotzdem dafür bezahlen mussten irgendwie. So. So weit, so gut. Rennen war spaßig, wir haben einen Meister gehabt, wir haben einen schweren Unfall von Buemi gehabt, das war viel Drama, es gab viel Teamfunk, es gab fast noch eine Prügelei nach dem Rennen mit Buemi und allen anderen Fahrern irgendwie. Für uns war ein nettes Rennen. Ja, für uns war es ein nettes Rennen. Für die Kanadier leider nicht so. Das Rennen war finanziell zum in die Tonne kloppen. Einmal natürlich, weil die alles selber bezahlen mussten, das macht die Formel E normalerweise, aber dass das Rennen eben dahin kommt, hat sich der Bürgermeister entschieden, komm als kleinen Anreiz, ich zahle euch das Ganze mal, ich leg mal aus. So, dann waren die Anwohner unzufrieden damit, finanziell ging eben nichts rein, die Ladenbesitzer waren abgeschottet von der Außenwelt, haben das ganze Wochenende lang nichts eingenommen und das ging dann sogar so hitzig hin und her, dass es dann zum Wahlkampfthema aufgestiegen ist. Im November letzten Jahres eine neue Bürgermeisterin gewählt wurde und die hat dann im Dezember letzten Jahres das Rennen einseitig, unilateral abgesagt. Und zwar, obwohl die Formel E eigentlich einen Vertrag bis Saison 6 hatte. Bis 2019 sollte das Rennen in Montreal stattfinden. Danach gab es noch eine Option für 3 weitere Jahre. Dem ist jetzt jedenfalls nicht mehr so. Und infolge von diesem Montreal-Debakel, was es schon im letzten Jahr war, gab es dann 2 verschiedene Untersuchungen an 2 verschiedenen Fronten. Einmal an der Seite der Organisation des Rennens und dann an der Seite der Legalität der Rennabsage. Also ganz wichtig, das da auseinanderzuhalten. Es ist nämlich sehr verwirrend alles. Ich habe das versucht, so gut wie möglich gerade zusammenzufassen, dass man da den Überblick behält. Wir fangen mal an mit der etwas älteren Meldung vom Dienstag von vor 3 Wochen, der Organisation des Rennens. Denn eigentlich war das Rennen oder die Organisation so aufgebaut: Am Anfang vor der Kette stand das Büro vom Bürgermeister, Denis Coderre hieß der damals. Dann gab es den Event-Promoter Montreal Cette Electrique, MCE, und den Event-Veranstalter, Evenco. Und das war damals schon recht kurios, weil der MCE-Vorsitzende auch Vorstandsmitglied bei Evenco war. Und Evenco wurde auch ohne öffentliches Ausschreiben gewählt, also ausgewählt. Das ja, bringt dann eben Falten auf die Stirnen der Montrealer, in denen dann Korruption Fragezeichen geschrieben steht. Und diese Fragen hat sich eben der Montrealer Generalinspekteur angenommen und das Ganze für fast ein halbes Jahr lang untersucht. Und am Ende der Untersuchung kam jetzt ein Bericht raus und in dem Bericht steht eben, dass MCE, also dieser Promoter von dem Event, eigentlich nur eine Shell Company war, so eine Mantelfirma. Und zwar vom Bürgermeister höchstpersönlich. Und der schreibt in seinem Bericht tatsächlich, dass MCE eigentlich nur erschaffen wurde, so ein Non-Profit-Unternehmen, eigentlich nur erschaffen wurde, um die Kommunikation zu steuern zwischen Bürgermeisterbüro und Veranstalter Evenco. Direkt das zu machen, wäre auch gegangen, wäre aber illegal gewesen. Und so hat MCE eben die ganze finanzielle Sache in Anführungszeichen gesteuert, obwohl das eigentlich der Bürgermeister gemacht hatte oder die Mitarbeiter des Bürgermeisters gemacht haben. unter dem Mantel von MCE. Und naja, da knapp 6 Millionen kanadische Dollar verloren haben, oder Euro waren es, glaube ich, verloren haben, noch mehr Dollar. Naja, und im Grunde genommen sagt dieser Bericht, das Rennen, Kinder, das war eigentlich vollkommen illegal. So, hätte da nicht machen dürfen. Ihr habt die Regeln ausgetrickst. Ob das jetzt noch ein Nachspiel hat, ein gerichtliches eventuell, weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht passiert da noch was. Coderre hat die Anschuldigung jedenfalls zurückgewiesen. Und naja, ich behalte es auf jeden Fall im Auge. Ihr kennt mich ja.
Mhm.
So, das war die eine Front. Also das Rennen, die Organisation vom Rennen, die war eigentlich absolut nicht legal. So, hätte man nicht machen dürfen, so wie es gemacht wurde. Und dann gab es jetzt am letzten Donnerstag die Frage nach der Nachfolgerin von Coderre. Die heißt Valérie Plante. Die hat das Rennen dann nämlich abgesagt. Das war diejenige.
Tante Plante.
Neu gewählt.
Genau.
Tante Plante.
Ich habe es extra nicht gesagt, damit ich nicht wieder zu albern bin. Danke, du.
Die Tante Plante, die hat das eben abgesagt, das Rennen. Einen Monat, nachdem sie gewählt wurde. Und hat damit quasi den Vertrag gebrochen zwischen Formel E und Montreal. Oder zwischen Formel E und MCE, da weiß man nicht ganz genau, wer den Vertrag jetzt unterschrieben hat eigentlich. Das war dann auch noch ein Chaos da. Jedenfalls hat die Formel E erstmal gesagt, wir leiten jetzt erstmal rechtliche Schritte an. Wir geben das an unsere Anwälte weiter. Da gibt es dann die Anwaltskanzlei PricewaterhouseCoopers, heißen die, glaube ich. Die Formel E. PricewaterhouseCoopers, oh ja. Die Formel E unterstützen. Und die haben jetzt gemeinsam beim Oberlandesgericht Quebec, also dem kanadischen Pendant natürlich, beim Oberlandesgericht von Quebec, dem Bundesstaat, wo Montreal drinsteckt, Anklage eingereicht. Und die Formel E klagt tatsächlich 21,6 Millionen Euro als Entschädigung für die Verluste durch die nicht stattfindenden Rennen ein. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. 21,6 Millionen Euro. Das Gerücht vorher war, dass die Formel E irgendwie 7,7 Millionen Euro einklagt. Das ist ja jetzt fast das Dreifache. Also das ist echt deftig, die Summe. Ich weiß nicht ganz genau, wie diese 21,6 zusammenkommen. Dreifach wird natürlich Sinn machen, weil anfänglich der Vertrag für 3 Jahre ausgelegt war, aber ein Rennen hat ja stattgefunden. Fakt ist jedenfalls, die Formel E will ihr Geld zurück für den gebrochenen Vertrag. Und die neue Administration, die weist das auch zurück und will diese Klage anfechten. Naja, ob sich da noch was tut, ganz sicher. Die Formel E wartet auch immer noch auf 4 Millionen Euro aus dem letzten Jahr für Logistik und für die Renngebühr, die nicht bezahlt wurde. Es ging hin und her jedenfalls. Fakt ist jedenfalls erstmal, dass auch an dieser Front nach der Frage, ob die Rennabsage jetzt okay war, eine Anklage eingereicht wurde. Und sich da in den nächsten Monaten was tun wird und eventuell die neue Administration 21,6 Millionen Euro an die Formel E bezahlen muss, einfach aus dem Grund, weil sie das Rennen abgesagt haben und den Vertrag mit der Formel E damit gebrochen haben.
Tja, das ist ja einerseits alles ganz unterhaltsam, andererseits ist natürlich eine ganz schön hässliche Geschichte, ne? So irgendwie, ja, wir haben da einen Vertrag, aber wir haben jetzt keinen Bock mehr, wir machen das jetzt nicht. Das ist natürlich auch eine schwierige Handhabe, ne? Einfach so easy werden sie da wahrscheinlich nicht davon kommen.
Ja, vor allen Dingen, die Formel E musste deshalb ja die beiden Abschlussrennen der letzten Saison absagen. Der Rennkalender war eigentlich auf 2 Rennen mehr ausgelegt und ja, denen gehen dann, sind natürlich da deutliche Einnahmen weggebrochen. Und klar, dass die ihr Geld wieder haben wollen. Damit musste man auf Seiten von der guten Bürgermeisterin in Montreal aber auch rechnen.
Sag doch, Tante nicht, Plante.
Nein.
Das nimmt doch keiner ernst da.
Das, ich wollte sagen, da, beim ersten Mal ist das vielleicht noch lustig, aber beim zweiten Mal.
Ach Tobi, du bist immer so ernst.
Du bist so ernst. Tante Plante dann, heißt die.
Ja. Wir machen hier einen ganz seriösen Podcast. Ja. Das ist jetzt hier, nicht die Teenager-Sex-Beichte oder was auch immer, sondern.
Jetzt haben ganz viele Leute angehalten und googeln, was hat der da gesagt?
Ach, das hatten wir doch schon diverse Mal, das Thema
hier. Ja, das stimmt. Müssen wir auch immer pluggen.
Kannst du mal sagen. Kannst du mal sehen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was die Gute sich da erhofft hat. Wie gesagt, es war, denke ich mal, abzusehen, dass die Formel E nicht auf sich sitzen lässt. Und ja, ich gehe davon aus, dass es sich auf jeden Fall noch eine Zeit lang hinziehen wird. Und naja, wie man das ja kennt, wird das, denke ich mal, dann, kurz bevor es dann zum Prozess oder zum Verfahren kommen soll, dann irgendwie außergerichtlich geeinigt. Wie gesagt, das kennt man ja aus diversen anderen Fällen. Und
ja.
No.
Ja. Naja. So wird es wahrscheinlich enden.
Ja, nochmal ein Blick aufs letzte Jahr. Das Event hat insgesamt, nachdem irgendwie von Ottawa und aus Quebec City und vom Staat und Tourismusbüro Geld hin und her geschaufelt wurde, insgesamt hat MCE damals, wie viel Geld ist auf deren Konto geflossen? Ich glaube, es waren 2,2 Millionen Euro, die das Bürgermeisterbüro eben in Anführungszeichen verwaltet hat über den Mantel von MCE. Insgesamt hat das Event letztes Jahr 13,2 Millionen Euro gekostet und 2,25 Millionen Euro Umsatz generiert. Und wenn man das dann vergleicht nochmal mit den 21,6 Millionen Euro, die Formel E jetzt einfordert, dann ist das schon eine heftige Summe, die Serie da möchte. Aber wenn sie den Fall gewinnt, und ich sehe, also ich bin jetzt kein Anwalt und kein Rechtsexperte, aber es scheint mir doch irgendwie so, als wäre die Formel E da im Recht. Ich meine, der Vertrag stand und der Vertrag wurde gebrochen. Dann könnte das richtig, richtig, richtig teuer werden für Montreal, dass die das Rennen jetzt so abgesagt haben.
Könnte ich mir vorstellen. Ich würde sagen, unser Außenkorrespondent Tobi B. wird an der Sache dranbleiben und hält sie auch weiterhin informiert, liebe Freunde.
Aye, aye, Sir.
Und jetzt?
Der Formel E Fakt der Woche.
Beim letzten Rennwochenende in Zürich war Luca Filippi im NIO zum ersten Mal in dieser ganzen vierten Formel E Saison besser qualifiziert als Oliver Turvey. Der ist bei allen anderen Rennen in den Top 10 gestartet und in Zürich, da lief wirklich gar nichts zusammen, ist außerhalb der Top 10 gestartet, Filippi ist sogar noch vor ihm, Turvey von 20 gestartet, Filippi von 19, und das war das erste Mal, dass Filippi in ein Rennen vor Turvey gegangen ist.
Na guck mal an, kann man jetzt als Ausnahme handeln oder vielleicht, wenn man sehr positiv gestimmt ist, erkennt man da schon einen Trend? Da lacht sogar der Tobi weh.
Naja, ich denke, das sollte man jetzt nicht übertreiben. Filippi lag anderthalb Sekunden hinter Mitch Evans, Poleside, war über eine halbe Sekunde langsamer als der 18. Und Olli Turvey hat sich schon in der zweiten Kurve die Hinterradaufhängung angeschlagen und ist deshalb, 90% des Kurses nur rumgeeiert. Und am Ende haben ihm 72.000stel auf Filippi gefehlt.
Das schmälert aber jetzt Filippis Leistung derbe, ne?
Das schmälert das dann schon so ein bisschen. Und ich denke, das war vermutlich das einzige Mal in dieser Saison, dass Filippi ein Qualifying-Duell gegen Turvey für sich entscheiden sollte. Turvey ist da doch sonst schon sehr, sehr konstant, was das angeht. Immer in den Top 10 gestartet diese Saison und ich denke, das wird ihm in New York auch wieder gelingen.
Da muss jemand eine Bombe entschärfen, da piept was.
Ich dachte auch gerade, oh Scheiße, gleich macht's bumm.
Piep, 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 piep. Ja, interessant. Wir müssen mal im Auge behalten, ob Luca Filippi noch so gut wie Martin war oder ob er sich da irgendwie differenzieren kann von da. Das bleibt noch abzuwarten. Ich sag mal nichts weiter, netter Typ ist er ja, aber das ist Ma auch. Gewinnst du keinen Blumentopf mit, sagt meine Oma immer.
Meine auch.
Komisch. Gängiger Spruch anscheinend. Ja, der Tobi ist jetzt zum Bombenentschärfen gerade kurz weggegangen, denke ich. Der sagt gar nichts mehr.
Nee, der Tobi ist immer noch da.
Ach, der ist wieder da. Hat er nebenbei gemacht. Welchen Draht muss man durchschneiden? Ich weiß das immer nicht. Den gelben.
Ja, den roten.
Den roten.
Den blauen.
Ja. Ach, ich glaube, das ist aber auch...
Es gab keinen blauen.
Es
gab einen roten und einen gelben.
Und einen grünen?
Hab den roten durchgeschnitten.
Scheint geklappt zu haben. Es hat weder geknallt, noch bist du nicht mehr da. Dann ist ja alles gut. Dann können wir ja jetzt Richtung Ausklang gehen, Freunde. Ne? Die Themen sind durch, die Fakten sind besprochen. Was bleibt uns da noch übrig, als den Sack zuzumachen?
Mit dem allwöchentlichen Hinweis auf Patreon. Wer möchte noch mehr E-Pod, gibt's da patreon.com/E-Pod mit vielen Leckerbissen für alle, die sich für die Formel E interessieren und für Podcasts. Zum Beispiel Live-Links zu jeder Aufzeichnung, zum Beispiel Pre- und Post-Show hören statt nur dem üblichen E-Pod oder O-Töne oder extra E-Pods, die wir extra für dich zusammenschnipseln. Einfach mal vorbeischauen, kostet nicht viel, ist aber geil. patreon.com/E-Pod. Und wir sagen Danke an alle, die schon dabei sind.
Das machen wir. Und ansonsten sagen wir schöne Woche euch. Bis nächsten Sonntag.
Bis dann.
Tschüss. Tschüsschen.